Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update von T-Online Tagesanbruch. Aus Amerika erreichen uns verwirrende Signale. Einerseits will Präsident Donald Trump der Ukraine wieder Waffen zur Verteidigung gegen die russischen Angreifer schicken. Andererseits sollen die Europäer dafür bezahlen. Einerseits zeigt sich Trump unzufrieden mit Putin. Andererseits gönnt er dem Kreml-Chef eine 50-tägige Schonfrist. Einerseits droht Trump den Europäern mit hohen Zöllen. Andererseits erwartet er einen Deal. Und dann ist da noch der obskure Epstein-Skandal, der Trumps Anhänger aufwühlt. Was bedeutet das alles und was kommt auf Deutschland zu? Mein Name ist Florian Harms. Ich kläre diese Fragen heute mit zwei Amerika-Experten. Liebe Hörerinnen und Hörer, nicht wenige Menschen schalten bei Nachrichten aus Amerika mittlerweile ab. Sie ertragen es einfach nicht mehr, dem Lautsprecher im Weißen Haus bei seinen populistischen Tiraden zuzuhören. Ich kann das gut verstehen. Es ist wirklich kein Vergnügen, sich immerzu mit Donald Trump zu befassen. Es muss aber sein. Nicht nur für ein Nachrichtenmedium wie T-Online und nicht nur für die deutsche Politik, sondern auch für die Bevölkerung hierzulande. Was der US-Präsident sagt, macht und tut, hat weitreichende Folgen für Deutschland. Umso wichtiger, dass man sich bemüht, hinter die Fassaden zu blicken und sich nicht allein an den widersprüchlichen Aussagen Trumps abzuarbeiten. Schon klar, der Mann sagt heute dies und morgen das. Trotzdem gibt es in der Politik seiner Administration erkennbare Konstanten. Und einige davon haben jetzt in diesen Sommerwochen 2025 schwerwiegende Auswirkungen auf die Politik, Wirtschaft und Sicherheit Deutschlands. Deshalb rede ich in diesem Amerika-Update mit zwei Gästen darüber. Zum einen unserem USA-Korrespondenten Bastian Brauns, der heute ausnahmsweise nicht aus Washington zugeschaltet ist, sondern hier neben mir in unserem Studio in Berlin sitzt, weil er gerade einige Tage in der Heimat verbringt. Hallo Bastian.
Hi.
Und zum zweiten Elmar Thewissen, Leiter des ZDF-Studios in Washington. Von dort ist er uns nun zugeschaltet. Herzlich willkommen.
Hallo zusammen und liebe Grüße nach Berlin.
Ich würde gerne mit dem Zollstreit zwischen der US-Regierung und der Europäischen Union beginnen. Herr Thewissen, zunächst mal von Ihnen, vielleicht knapp die Sachlage. Wie ist da der aktuelle Stand?
Eigentlich gab es ja Verhandlungen in den vergangenen Wochen. Das heißt, man hat versucht, irgendwie so eine Art Grundgerüst zu vereinbaren, dass man sagt, wir haben einen Grundstrafzoll, der gilt für die Waren aus Europa und dann schauen wir mal, ob es Ausnahmen gibt und vielleicht mehr oder weniger. Und bevor diese Verhandlungen eigentlich zum Abschluss kommen konnten, hat Donald Trump dann eben angekündigt, nein, jetzt will er die Zölle massiv auf 50% in die Höhe treiben. Stichtag ist der 1. August. Zeichen der Stärke, weil er den Druck erhöht, aber auch Zeichen der Schwäche, weil er ja die Deadline, die eigentlich der 9. Juli gewesen wäre, also die Frist, jetzt verschoben hat auf den 1. August. Und wir müssen sehen, was dann passiert.
Jetzt ist es ja so, diese Drohung Trumps steht im Raum und es ist gar nicht mehr lang hin bis zu diesem Stichtag 1. August. Es ist auch nicht mal mehr 2 Wochen bis dahin. Die EU-Kommission hat ein Team von Handelsexperten nach Washington geschickt, droht zugleich aber den Amerikanern mit Gegenzöllen. Bundeskanzler Friedrich Merz hat gewarnt, dass hohe amerikanische Zölle, ich zitiere ihn, die deutsche Exportwirtschaft ins Mark treffen würden. Warum sind die Verhandlungen so kompliziert, Herr Thewissen?
Ja, weil es geht eben nicht nur um ein Land, es geht um ganz viele Länder unter dem Dach der Europäischen Union. Die hat auch als einzige das Mandat zu verhandeln. Und es gibt aber innerhalb der Europäischen Union sehr unterschiedliche Ansichten, wie weit man gehen sollte und unterschiedlichste Interessen. Die Franzosen wollen die eine Art von Warengruppen und Produkten schützen, die Deutschen wollen die anderen schützen, allen voran die Autoindustrie. Also es macht es komplex und kompliziert. Und Donald Trump will den schnellen Erfolg, den er hier als Sieg verkaufen kann. Und deswegen macht er den Druck, weil er von den Europäern quasi ein klares Signal haben will. Ihm ist völlig egal, wie sehr die sich untereinander streiten.
Bastian, was kriegst du so mit? Kann man in Amerika und in der Trump-Administration vielleicht ansatzweise nachvollziehen, warum das so kompliziert ist, mit der EU zu verhandeln?
Mein Eindruck ist, dass die das schon verstanden haben inzwischen. Also das ist ja lang geübte Praxis. Also die finden das nicht gut, aber die wissen schon, Trump hat es auch mehrfach im Oval Office, glaube ich, gesagt, auch als Merz da war, hat das ja kurz versucht, wegen, ja, wir werden bestimmt miteinander zu tun haben bei den Verhandlungen, aber das machen ja andere bei ihnen. Ne? Also das ist schon verstanden worden, es nervt natürlich. natürlich. Und mein Eindruck ist, dass Trump schon auch einen gehörigen Respekt vor der Europäischen Union hat. Er sagt das auch immer wieder, ja, es sind taffe Typen und das schützt uns nicht davor, dass er nicht auch hart zu uns ist. Aber er redet anders über uns als über die Kanadier, ist mein Eindruck. Er hat einen größeren Respekt.
Ich glaube, das hat ihm so ein bisschen der Scott Bessent beigebracht, der Finanzminister. Weil Trump an sich, glaube ich, wusste die ganzen Wirtschaftsdaten nicht so detailliert, wie Scott Bessent oder andere das kennen. Und es ist ja de facto so, dass die Europäische Union etwa 23% der Wirtschaftskraft dieser Erde repräsentiert. Die USA, wenn ich es richtig im Kopf habe, 27%. Das heißt, wenn die Europäer geschlossen sind, wenn sie Dinge durchdrücken wollen, dann haben sie Gewicht. Kleines Beispiel sind die US-Staatsanleihen. Wenn man damit winkt, dass man US-Staatsanleihen verkauft, und das haben die Europäer ja vor ein paar Monaten gemacht, als Trump im April mit seinen Zöllen um die Ecke kam, da ist er dann eingeknickt sehr schnell und hat das Ganze dann verschoben. Also ich glaube, er hat den Respekt jetzt mittlerweile vor den Europäern und will aber trotzdem den schnellen Erfolg haben.
Bastian, wie weit reicht dieser Respekt bei Donald Trump? Also wir nähern uns diesem Stichtag, 1. August, und noch ist keine Einigung absehbar. Wenn ich es richtig verstanden habe, du hast es auch gesagt, wollen die Europäer eben genau verhandeln mit den unterschiedlichen Interessen der unterschiedlichen Mitgliedstaaten und bringen dann dicke Ordner mit, wo man diesen und jenen Punkt bespricht. Donald Trump hätte wahrscheinlich am liebsten ein Blatt Papier, wo drüber steht Deal. Das drückt er ihm in die Hand und kann sich vor die Fernsehkamera stellen, er hat den Deal erreicht. Sind wir schon an so einem Punkt, dass man diese beiden unterschiedlichen Positionen zueinander bringen kann, oder geht das schief und am 1. August kommt der Zollhammer?
Also ich bin jetzt nicht bei den Verhandlungen dabei. Ich weiß nicht genau, wie weit die gediehen sind. Was ich aber gehört habe, als unsere Wirtschaftsministerin da war in Washington, dass sie zum Beispiel beim Thema nicht-tarifäre Handelshemmnisse, das sind diese Sachen, dass man, wenn man was importiert, das nicht darf, wenn ein bestimmtes Zertifikat nicht da ist zum Beispiel. Das ist dann kein Zoll, sondern halt trotzdem ein Hindernis. Du kannst nicht verkaufen im Ausland.
Sind das diese berühmten Chlorhühnchen aus Amerika zum Beispiel?
Genau, zum Beispiel. Genau, das kennen wir doch aus der TTIP-Zeit. Auf dem Gebiet hat sie zumindest gesagt zu uns, dass sie da ja Bereitschaft sieht, bei den Amerikanern da was zu machen. Da bin ich aber auch gespannt drauf, weil da zwei völlig verschiedene Systeme aufeinanderprallen, weil wir das sogenannte Vorsorgeprinzip haben und die Amerikaner das Nachsorgeprinzip. Das heißt, in Amerika kann man einfach alles auf den Markt werfen, ohne vorherige Prüfungen, und dann muss jemand klagen, und auf dem Wege wird dann das Produkt quasi sicherer gemacht im Nachgang. Und bei uns ist es genau umgekehrt. Da prüft man so lange, bis man wirklich ganz sicher ist, dass da nichts passieren kann. Und auch da, es ist sehr kompliziert. Also ich glaube, man kann sich schon auf bestimmte Feldern einigen, aber da wird was hängen bleiben. Ich glaube, dass wir darunter, zumindest was die Höhe der Zölle, also da ziehen wir am Ende, glaube ich, den kürzeren, weil wir müssen erst dann wieder mit den Digitalkonzernen quasi kommen.
Also, dass die Steuern zahlen müssen oder mehr Steuern zahlen müssen, genau, in Europa und zum Beispiel auch in Deutschland.
Zum Beispiel, dass man diese Dienstleistungen auch besteuert, genau, und um dann auf dem Wege wieder einen Ausgleich zu bekommen, ja, also weil man dann die Amerikaner wieder treffen könnte. Aber es ist auch einfach schwierig zu messen, welches Land davon in welcher Form wie getroffen wird, weil im Prinzip werden die amerikanischen Verbraucher das ja wieder bezahlen.
Herr Thewissen, wie sehen Sie das? Würden die Amerikaner wirklich hart getroffen von europäischen Gegenzöllen?
Oh ja, also beides. Selber Zölle zu erheben auf europäische Waren, aber eben auch selber Zölle zu verhängen, zu bekommen von den Europäern, Gegenzölle, wird hier im Land natürlich die Preise auch in die Höhe treiben. Das ist das Verrückte an der Sache. Eigentlich hohe Strafzölle sind ein Schuss ins Knie jedes Landes, das diese verhängt oder gegen das diese verhängt werden. Das hat die Geschichte gezeigt. Präsident Trump redet immer von Präsident McKinley, der so toll gewesen sei Ende des vorletzten Jahrhunderts. Der war für hohe Zölle, als er Abgeordneter war, hat das mit durchs Parlament gebracht. Und diese hohen Zölle damals haben dazu beigetragen, dass die amerikanische Wirtschaft abgestürzt ist, dass es 18,9% Arbeitslosigkeit in den USA gab. Also Ökonomen sagen alle, das ist völlig doof. Wir brauchen fairen Handel mit klaren Regeln. Aber jetzt ist das Entscheidende, Donald Trump ist das egal. Das Ergebnis muss etwas beinhalten, wo Strafzölle verhängt werden, weil er nur das als Sieg und Erfolg akzeptiert und nach innen verkaufen kann.
Aber jetzt ist es ja nicht so, dass die Amerikaner alle vernagelt werden. Also denen muss doch auch in großen Teilen klar sein, dass diese rationalen ökonomischen Argumente dann einfach mal stichhaltig sind. Also dass es nicht sinnvoll ist, in einer globalisierten Welt das Land abzuschotten mit hohen Zöllen. Versteht man das dort nicht, Bastian?
Ich glaube, so wie du es jetzt gesagt hast, würde man es nicht verstehen, weil die Leute sich nicht damit beschäftigen mit der Argumentation, die irgendwelche Ökonomen vortragen in der New York Times. Was sie aber verstehen werden, ist, wenn die Produkte teurer werden. Weil es ist wirklich egal, wo du hingehst. Also es gibt auch mal wie Made in Bangladesch oder India, wenn es um Klamotten geht. Aber das Allermeiste kommt wirklich aus China. Und also das ist nur ein Beispiel, aber es gibt natürlich auch viele europäische Produkte, ne? Aber da wirst du merken, am Ende, die Preise werden teurer und das wird dann natürlich backfiren, wie man das schon sagt.
Es gibt ein super Beispiel, Autoindustrie. Ja, wenn er jetzt hohe Strafzölle eben verhängt oder weiter auch hochhält, vielleicht noch höher treibt, baut er so eine Art Schutzzaun um die amerikanische Autoindustrie. Das heißt, die steht gar nicht mehr unter dem Wettbewerbsdruck, bessere Autos zu bauen, energieeffizientere Autos zu bauen. Das Ergebnis ist, dass die Welt, die in die Richtung geht, so sicher wie das Amen in der Kirche, kleinere, energieeffizientere Autos, die wollen keine Pickup-Trucks und SUVs und so weiter langfristig haben. In dem Markt wird Amerika nicht mehr mitspielen, weil es nur weiß, wie es die großen, dicken Brummer baut, die viel Benzin fressen. Und das ist strategisch total dumm, weil die Chinesen haben hervorragende Elektroautos mittlerweile auf den Markt geworfen, die auch noch günstig sind. Das heißt, man lädt quasi die Chinesen dazu ein, den Weltmarkt zu beherrschen und die Amerikaner spielen gar nicht mehr mit.
Und wie könnte so ein Deal am Ende aussehen, der auch Donald Trump gefällt?
10% als Grundtarif, vielleicht sind es auch 15% am Ende. Irgendwo hat man sich geeinigt. Auch das wird einen Schaden für die deutsche Wirtschaft erzeugen. Das Institut für Wirtschaft hat ja mal errechnet, 180 Milliarden Euro über 4 Jahre bei 20% Strafzölle auf alles. Aber man wird dann Ausnahmen machen für verschiedene Warengruppen. Und das ist das Schöne auch für Donald Trump. Wenn er quasi mächtig, wie er ist, entscheiden kann, wer eine Ausnahme kriegt und wer nicht, dann bedient das auch ein Stück weit sein Ego und das ist ein Faktor, den man in den Verhandlungen mitbedenken muss.
Muss man mitbedenken. Bastian, kommen wir zum zweiten Thema, über das ich gerne sprechen möchte. Erklär doch bitte mal zumindest knapp, wie ist die Lage jetzt bei der amerikanischen Unterstützung für die angegriffene Ukraine?
Donald Trump hat verkündet, großspurig im Oval Office, als Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, da war, dass er Patriots jetzt liefern wird, diese Abwehrraketen. Ja, das wird jetzt geframed als von einigen Unterstützern als die große Ukraine-Wende sozusagen, soll irgendwie Druck erzeugt werden auf Putin. Gleichzeitig agiert Trump aber dann auch wieder genau gegenteilig und zieht sie zurück und sagt mir 50 Tage Frist, was ja dem russischen Präsidenten wieder großen Spielraum gibt, weiter zu bomben. Aber man kann schon sagen, dass es da eine Wende insofern gegeben hat, dass Trump jetzt sich nicht mehr sperrt, sondern die Patriots jetzt wirklich liefert. Nur wie du vorhin eingangs ja gesagt hast, mit der zusätzlichen Wende, dass die Europäer dafür jetzt ausschließlich zahlen sollen. Das ist eine doppelte Wende, würde ich sagen.
Hat das wirklich Substanz? Also kann man dieser Wende Glauben schenken? Also in Europa sind natürlich die Hoffnungen groß, dass man Donald Trump auf unsere Seite ziehen kann und er nicht ständig Verständnis zeigt für Putin. Gibt es Anlass, dass diese Hoffnung begründet ist?
Bei Trump, wenn man ihn so charakterlich beobachtet die letzten Jahre, zieht, glaube ich, das wirtschaftliche Argument am Ende immer am stärksten. Also er will da, glaube ich, auch, das ist auch so ein dauerndes Gerücht, dass er den Friedensnobelpreis haben will. Das ist auch ein Ziel von ihm, aber ich glaube, man kann ihn schon mit Geld gut locken und vor allem mit der NATO 5% Geschichte, ne, dass wir jetzt mehr Militärausgaben haben. Das war auch ein roter Teppich, den man ihm ausgerollt hat dafür. Das zieht schon bei ihm, aber ich glaube, dass er vor allem das Problem vom Hals haben möchte und daher kommt auch die Frustration mit Putin, glaube ich, weil er eben merkt, dass passiert nicht wirklich was. Ja, also ja, wir müssen leider einfach weiter abwarten, was die Themen angeht, sowohl bei den Zöllen als auch bei der Ukraine. Es kann jeden Tag irgendwie was Neues ihm durchs Hirn schießen.
Herr Thewissen, wie schauen Sie drauf?
Also das Wichtigste ist, glaube ich mal, der Hauptgrund, weshalb er das jetzt gemacht hat, diese Kehrtwende, ist verletzte Eitelkeit. Der fühlt sich verladen von Wladimir Putin, der telefoniert immer mit ihm und es sind immer nette Gespräche und er hat das ja im Weißen Haus, im Oval Office bei Mark Rutte dann eben so beschrieben, dass er sagt, er hat ein nettes Gespräch gehabt, dann kommt er abends zu Melania und Melania sagt dann, okay, war nett, aber wir haben gerade wieder ein Krankenhaus bombardiert oder sowas in der Ukraine. Es ist verletzte Eitelkeit, dass Wladi offenbar nicht den Deal will, den Donald Trump unbedingt will. Und jetzt kommt das Positive daran ist, dass das stimmt überein mit dem, was steter Tropfen höhlt den Stein. Jeder einzelne Politiker, der in den letzten Monaten durchs Oval Office gerannt ist, ihm auch verklickert hat. Nämlich, dass man Wladimir Putin nicht trauen kann, dass der nicht bereit sein wird, von den Maximalforderungen abzurücken, wenn man nicht massiv den Druck erhöht. So, das birgt jetzt eine Gefahr, wenn Wladimir Putin in den nächsten Wochen ein nettes Telefonat mit Donny hat und seine Eitelkeit streichelt, kann es durchaus sein, dass nach den 50 Tagen nichts passiert. Also wenn er ihm ein bisschen entgegenkommt, reicht das vielleicht schon aus, um wieder eine neue Kehrtwende zu erzeugen. Und deswegen ist, glaube ich, wichtig, dass das Eisen geschmiedet wird. Weil mein Eindruck war, Bastian, korrigier mich, dass er im Oval Office beeindruckt schien von der Entschlossenheit der Europäer. Also er hat ja gesagt, the spirit, den die da haben, diese Entschlossenheit, die Ukraine zu unterstützen, die Klarheit, dass man Putin nicht trauen kann, das hat ihn doch ein Stück weit beeindruckt. Und ich glaube, dieses Eisen muss man schmieden.
Könnte ja auch nochmal darauf kommen. Am Anfang hat er ja auch oft gesagt, als er im Amt war, das ist ja vollkommen aussichtslos so ungefähr, weil Putin, das ist ja mit den Nuklearwaffen und dem riesigen Militärapparat und hat versucht, da so eine Waffengleichheit herzustellen zwischen den beiden, wer schuld ist und wer nicht schuld ist. Und Trump ist ja auch jemand, der diese Kämpfe unfassbar liebt, diese Martial Arts und Cage Fights und Boxen und so weiter. Und ich glaube, so banal muss man sich das manchmal vorstellen in seiner emotionalen Welt, dass er irgendwie am Anfang den Zelensky irgendwie auch nervig fand und wegen Biden damals und Hunter Biden und so. Aber so mittlerweile findet er das schon irgendwie beeindruckend, dass da so David gegen Goliath besteht und das nötigt ihm dann doch den Respekt irgendwie ab. So, ich glaube, auf so einem banalen Level kann man sich das vorstellen.
Das letzte Gespräch von Zelensky mit Trump soll ja auch besser gewesen sein. Zumindest hat Zelensky das so gesagt.
Ja, genau, das im Vatikan, ja.
Herr Tevesen, Sie haben gerade gesagt, dass Eisen schmieden, solange es heiß ist. Es gibt ja gegenwärtig dieses Sanktionspaket, was im US-Kongress vorbereitet wird. Wie stehen die Chancen, dass das wirklich kommt? Also weitere harte Sanktionen gegen Russland?
Ja, dabei ist wichtig, im Text wird nicht drinstehen, Amerika verhängt jetzt 500% Strafzölle auf, sondern die werden dem Präsidenten, wenn das durchgeht, und das hat gute Chancen, momentan liegt es gerade im Regal, aber sie werden es vielleicht dann doch rausziehen. Es gibt dem Präsident das Recht, das zu tun. Also es ist eigentlich nicht viel mehr als eine Resolution, die Rückendeckung für ihn ist. Und wenn das kommt, ist immer noch ein Donald Trump, der entscheiden kann, ob er es macht. Weil, das muss man ja wissen, diese Strafzölle sollen ja auf Sekundäre verhängt werden. Auf China, auf Indien, auf Brasilien, auch auf ein paar europäische Staaten, die nach wie vor Gas und Öl aus Russland beziehen. Das würde Russland massiv treffen. Aber natürlich würde es auch die Handelsgespräche mit all den genannten massiv belasten. Das heißt also, Donald Trump, wenn er es wirklich durchziehen würde in 50 Tagen, Anfang September wäre das ja, würde er sich vielleicht auf der anderen Seite massiv damit ins Knie schießen. Also man muss das alles mit bedenken. Deswegen halte ich es lange nicht für ausgemacht, egal was der Kongress proklamiert und was Donald Trump jeden Tag vielleicht auch sagt. Das Entscheidende ist, was jetzt in Taten passiert. Und das ist, welche Waffen werden geliefert? Wie schnell sind die Patriot-Systeme da? Werden weitreichende Raketen vielleicht auch geliefert in den nächsten Wochen, damit die Ukraine vielleicht mehr tun kann, als nur sich irgendwie mühsam zu verteidigen?
Zugleich, Bastian, geht es ja auch um die Sicherheit der europäischen NATO-Staaten. Auf dem NATO-Gipfel in Den Haag haben viele Deutsche dann auch aufgeatmet, weil sie gesagt haben, okay, Donald Trump lässt uns nicht im Stich, er zieht die USA nicht aus der NATO raus. Wir müssen halt jetzt mehr für Verteidigung bezahlen, aber darauf können wir uns dann eben verlassen. Können wir uns darauf verlassen?
Also verlassen darauf kann man sich darauf nie. Wir müssen den Weg auf jeden Fall gehen, so unabhängig wie möglich von den Amerikanern zu sein, weil eben nicht nur Donald Trump im Weißen Haus sitzt, sondern auch andere Leute, die vielleicht zukünftig mal im Weißen Haus sitzen werden, die ähnlich denken oder noch radikaler denken. Und insofern ist das so ein Aufatmen ist okay, aber wir müssen dafür auch was tun. Wir haben schon auch was getan. So wie ich jetzt gelesen habe im Wall Street Journal, hat auch der Bundeskanzler eine große Rolle gespielt bei diesem Patriot-Angebotssystem, hat wohl mit Trump telefoniert am 3. Juli, hat ihm da gratuliert zum 4. Juli, hat ihm gleichzeitig diesen Deal vorgeschlagen. Und so kann man, glaube ich, über die Runden kommen, sage ich jetzt mal erstmal. Aber langfristig müssen wir uns da selbstständiger aufstellen.
Müssen selbstständiger werden. Damit kommen wir zum dritten Thema, über das ich gerne sprechen möchte, nämlich dem Aufruhr an Donald Trumps Anhängerbasis, der sogenannten MAGA-Bewegung. Da hat Trumps Streit mit dem Milliardär Elon Musk wochenlang für Schlagzeilen gesorgt. Außerdem gibt es nun neue Unzufriedenheit wegen des Epstein-Skandals. Herr Tevesen, worum geht's dabei und warum ist das so wichtig für Trumps Anhänger?
Es geht um diesen Milliardär Jeffrey Epstein, der halt zu Lebzeiten offenbar so eine Art Party- und Sex-Trafficking, wie man das hier nennt, also Sexarbeit, junge Leute, Minderjährige auch, aber auch junge Frauen und Männer angeboten hat bei Partys und das organisiert hat. Und an diesen Partys haben ganz offensichtlich auch bekannte Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Teilen der Gesellschaft teilgenommen. So ist jetzt im Jahr 2019 Jeffrey Epstein angeklagt, festgenommen worden, saß im Gefängnis und bevor es zum Prozess kommen konnte, hat er sich selber das Leben genommen. Das ist jedenfalls das, was wir bisher wissen. So, und Donald Trump hat im Wahlkampf massiv versprochen, dass er die Epstein-Files, die Akten von diesen ganzen Fällen veröffentlichen will. Warum? Weil man davon ausgeht, dass vor allen Dingen namhafte demokratische Persönlichkeiten bei diesen Partys teilgenommen haben. Und jetzt ist er im Amt und seine Justizministerin und andere sagen jetzt öffentlich, da gibt es gar nichts. Also wir haben da gar nichts zu veröffentlichen. So, und die Basis ist empört, weil die der festen Überzeugung sind, dass da große Geheimnisse schlummern. Die meinen natürlich in erster Linie von der Demokratischen Partei. Aber die Wahrheit ist, Donny war bei vielen Partys dabei. Wir haben Listen schon gesehen, die sind öffentlich, dass er im Flugzeug gesessen hat, mitgeflogen ist mit Epstein. Es gibt Bilder von Partys. Wir wissen aber nicht genau, ob er wissentlich bei Sex mit Minderjährigen mitgemacht hat. Und das ist die entscheidende Frage, ob jetzt die Dokumente unter den Teppich gekehrt werden sollen, weil die vielleicht für Donald Trump gefährlich sind.
Können die für ihn gefährlich werden? Gibt es irgendwie Anzeichen?
Also gefährlich sehe ich schon die Diskussion jetzt darum. Ich habe auch null Ahnung, hat keiner, was da wirklich noch belastbar vorhanden ist in irgendwelchen Archiven oder ob das schon vernichtet worden ist vom Justizministerium. Das, nochmal klar gesagt, ja eigentlich nur willfährige Helfer von Donald Trump sind. Also eine Pam Bondi, die Justizministerin, hat kein Interesse, Donald Trump in Schwierigkeiten zu bringen. So, und die Basis ist empört. Unsere Kollegin war am Wochenende bei Turning Point USA, eine große Veranstaltung der jungen Leute aus der MAGA-Bewegung in den USA. Und die haben sich da aufgeregt und kritisieren ihren Präsidenten, ihr großes Idol, weil sie der festen Überzeugung sind, man muss das tun, was man vorher gefordert hat, nämlich all diese Dokumente veröffentlichen.
Das ist ja spannend, Bastian. Kann das gefährlich werden, jetzt auch in der nächsten Zeit für Donald Trump an seiner Basis?
Ja, auf jeden Fall. Also er hat sich ja in dieser Woche auch sehr deutlich geäußert und hat seine eigene Basis sogar beschimpft, die er dann sogar als dumm und als Schwächlinge bezeichnet hat. Und dann fragt man sich erstmal, wie kann er das argumentieren, dass er seine eigenen Anhänger beschimpft, aber dann spricht er auch gleichzeitig von seinen ehemaligen Anhängern, die ja nur ein kleiner Teil wären. Und er versucht jetzt diesen strategischen Kniff, dass er sozusagen jetzt diese Verschwörungstheorie und diese Files und diese ganzen Hintergründe auf einmal den Demokraten zuschiebt. Das sei eigentlich ein Hirngespinst der Demokraten, die dahinter stecken würden, um ihm jetzt im Amt zu schaden. Aber wäre er ja der großartigste Präsident ever. So versucht er jetzt den Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Aber es ist, wir kennen Donald Trump. Er wird damit auch vielleicht wieder durchkommen. Aber es ist heikel für ihn, definitiv.
Dabei ist sehr wichtig, der behauptet ja, dass Barack Obama, Hillary Clinton, Joe Biden diese Akten angelegt hätten, um die es jetzt geht. Das ist purer Blödsinn. Das ist alles in der Amtszeit von Donald Trump I passiert. Also um das Jahr 2019 herum. Da wurden die Ermittlungen eröffnet, die Akten angelegt, all das und dann eben auch dieser Selbstmord. Ich glaube, am Ende ist aber trotzdem so, und das ist, glaube ich, wichtig, die herausragenden Persönlichkeiten der MAGA-Bewegung, die haben sich ja ganz weit aufs dünne Eis begeben in Sachen Epstein-Akten in den letzten Jahren und die fühlen sich selber zutiefst in ihrer Eitelkeit gekränkt, dass der Präsident auf einmal eine Kehrtwende macht. Die Basis aber ist viel größer als diese, ich sag mal, Vorturner. Und die Erfahrung, die wir hier so machen, lehrt eigentlich, was immer der Don sagt, der Präsident, ihr Anführer, der Magerchef, das große Idol, das ist Gesetz. Das heißt, auch wenn sich die eitlen öffentlichen Persönlichkeiten auf den Schlips getreten fühlen in der Magerbewegung, die Basis selber sehe ich jedenfalls noch nicht, dass sie sich scharenweise wirklich von Donald Trump abwendet. Das werden wir erst bei den Wahlen sehen, ob es wirklich so wäre.
Aber jetzt gibt es ja noch einen weiteren charismatischen Populisten, der sich von Trump abgewendet hat, nämlich Elon Musk. Er droht jetzt damit, eine dritte Partei zu gründen, die America Party. Erodiert da nicht doch ein bisschen was an der Basis und Anhängerschaft von Trump? Bastian, was meinst du?
Also diese verschiedenen Strömungen innerhalb der, sag ich mal, großen konservativen Bewegung, die sind schon lange da und auch zu beobachten. Mein Gefühl ist, dass es immer wieder neue so Eruptionen gibt. Und Elon Musk, die Geschichte, das war eben ein erstes großes atemberaubendes oder ohrenbetäubendes Beben, sag ich mal. Das war das erste wirklich offensichtliche Signal, dass da Friktionen sind oder Brüche innerhalb der Bewegung, die jeweils für sich genommen gefährlich werden könnten. Wie du gesagt hast, Elmar, wir müssen das abwarten bis zu den Zwischenwahlen. Aber das sind, solche Brüche gibt es bei den Demokraten ja auch. Solche ideologischen Gräben verschiedener Teile der Partei. Aber MAGA hat sich eben immer auf die Fahne geschrieben, wir sind MAGA, wir sind halt diese eine Bewegung. Jetzt wird aber immer deutlicher, dass eben auch diese MAGA gekaperte GOP, die Republikanische Partei, eben durchaus nicht so mit einer Stimme spricht, wie sie gerne getan haben.
Und das sind auch Fraktionen. Jetzt ist es ja aber so, wir wissen von Donald Trump, wenn er ablenken möchte von einem Problem, dann fällt ihm sofort was Neues ein. Elmar Thewissen, sehen Sie da irgendwas, womit er jetzt ablenken könnte vom Epstein-Skandal?
Na, er versucht das ja ganz mächtig, eben mit, wie er trommelt für seine Big Beautiful Bill, was er für tolle Steuersenkungen durchgesetzt hat, Klammer auf, die zum großen Teil eigentlich nur eine Verlängerung der Steuersenkungen aus der ersten Amtszeit sind, Klammer zu, und massiv Amerika auch in der Schuldenlast in die Schwierigkeiten bringt. Also er versucht und er ist empört, dass die Basis nicht seine großen Erfolge für wichtiger hält und sich darum kümmert, als sich jetzt eben um die Epstein-Geschichte zu kümmern. Hier ist aber nochmal eins wichtig, was Bastian vorhin auch sagte. Präsident Trump hat die Wahl zwar deutlich gewonnen mit Wahlmännerstimmen, das liegt aber am amerikanischen System. Eigentlich war die Wahl sehr knapp. 50-50 tatsächlich, sogar unter 50% hatten beide Kandidaten, Kamala Harris und Donald Trump, in absoluten Zahlen. Und das zeigt, dass an den richtigen Stellen eine kleine, aber relevante Zahl von Leuten dafür gesorgt haben, dass Donald Trump die Wahl gewinnt. Und im Kongress ist es übrigens knapper als beim letzten Mal. Im Repräsentantenhaus ist die Mehrheit dünner, als in den letzten 2 Jahren die Republikaner unter Joe Biden gehabt haben. Was im Umkehrschluss heißt, wenn er nur einen kleinen Teil dieser Wähler verliert, kann das einen großen Unterschied machen bei den nächsten Wahlen. Und deswegen ist erstens wichtig, ob die Demokraten es auf die Reihe kriegen, im Grunde genommen eine gute Alternative, eine überzeugende Alternative zu bieten. Und das Zweite, dass die nächsten Wahlen fair, gerecht und gleich auch sind. Und da tun sich leider gerade ein paar Dinge. Die Washington Post berichtet diese Woche, dass das Justizministerium die ganzen Wählerlisten aus den Bundesstaaten angefordert hat, dass man untersuchen will, die Wahlmaschinen in einigen ausgewählten Bundesstaaten. Also da lässt Donald Trump gerade seine Helfer aktiv werden, mit möglicherweise der Absicht, ich kann das nicht beweisen, aber der Absicht, das ist die Sorge, dass man die nächsten Wahlen manipuliert.
Das wäre ja gefährlich.
Ja, mir ist nur ein Ablenkungsmanöver noch eingefallen. Ich weiß nicht, ob das zieht und ich weiß auch nicht, ob er es deswegen propagiert hat jetzt in dieser Woche, aber er hat verkündet, ob es stimmt, wissen wir auch nicht, aber er hat verkündet, dass Coca-Cola seine Rezeptur ändern wird und zwar nicht mehr den Mais-Sirup, der in Amerika verwendet wird, in seine Rezeptur baut, sondern wie in Mexiko und anderen Ländern, Rohrzucker. Und das gehört auch so ein bisschen ins Reich der...
Super wichtig.
Ja, ist deswegen wichtig, weil es auch so ein bisschen ins Reich der, sag ich mal, Gesundheits-Health-Verschwörungsideologen geht, die davon ausgehen, dass das irgendwie minderwertiger Zucker sei, der uns alle fett macht in Amerika. Ich habe jetzt ein bisschen abgenommen übrigens.
Was 2 Tage in Deutschland noch auslösen.
Ja, das lag am Rübenzucker aus Deutschland, der hier in der Cola nämlich verwendet wird. Nein, aber genau. Und damit versucht er halt irgendwie auch so Sachen, die halt da irgendwie rumwabern in diesem Mager-Universum, der jetzt quasi dem Affen Zucker zu geben tatsächlich, ja, um da irgendwie einen kleinen Erfolg zu verkünden. Und wie gesagt, wir wissen nicht mehr, ob es stimmt, weil von Coca-Cola habe ich noch nichts gehört dergleichen.
Das ist spannend, aber jetzt interessiert mich doch noch, Herr Thewissen, weil Sie gerade gesagt haben, es ist wirklich nur ein kleines bisschen, was Trump dann und seiner Bewegung jeweils den Wahlsieg beschert hat. Kann Elon Musk so schnell bis zu den Zwischenwahlen möglicherweise wirklich eine dritte Partei aufstellen, die dann das Zünglein an der Waage spielen könnte?
Also noch ist nichts passiert. Das heißt, er hat noch nicht offiziell den Antrag gestellt. Es gibt einen Eintrag in der Registratur, der aber nicht von ihm selber offenbar kommt, um eine Partei anzumelden. Man muss auch bestimmte Rahmenbedingungen erfüllen, damit man auch nachher antreten kann in allen Bundesstaaten. Das ist ein komplexer Vorgang. Also wir sehen noch nirgendwo wirklich, dass er Butter bei die Fische tut. Wenn er das aber täte, kann es durchaus sein, dass er also dritte Parteien sind in Amerika bisher immer gescheitert. Also haben nie wirklich eine große, relevante Größe gehabt. Aber sie können das Zünglein an der Waage sein, wenn eben dann auf der einen Seite, da wo mehr Wähler weggenommen werden, und das dürfte dann im Trump-Lager sein, auf einmal die Mehrheit nicht mehr zustande kommt. Und das kann am Ende fatal sein für die Republikaner. Republikaner, wenn Musk dazu in der Lage wäre, die Partei aufzustellen. Die große Frage ist, der Hebel in der Hand von Donald Trump ist viel länger. Er könnte die Konzerne von Elon Musk massiv unter Druck setzen. Er hat ja sogar damit gedroht, den Aufenthaltsstatus des Südafrikaners Elon Musk einmal zu überprüfen. Also bevor das wirklich zum Tragen kommt, kann es sein, dass Donald Trump längst die Notbremse gezogen hat.
Da kommt was auf uns zu. Jetzt haben wir über den Zollstreit gesprochen, über die Ukraine. Wir haben über Donald Trumps Basis gesprochen, natürlich auch ein bisschen über das große Steuergesetz. Haben wir irgendwas vergessen, was gerade wichtig ist in Amerika, Bastian?
Ich bin ja gerade hier.
Herr Tevesen. Ich glaube, was parallel passiert, Zuwanderung wäre aber ein großes eigenes Feld. Was wir gerade hier erleben, ist Methoden, die wir nur aus Polizeistaaten bisher kennen. Und er hat das Geld mit der Big Beautiful Bill bekommen, 130 Milliarden, um ICE, also diese Behörde und die Agenten, das sind diese schwer bewaffneten Vermummten, in eine paramilitärische Kraft in den USA umzuwandeln, die in der Lage wäre, in seinem Auftrag Dinge zu tun. Und ich will den Teufel nicht an die Wand malen und tue es trotzdem. Es fühlen sich mittlerweile viele hier in den USA an dunkle Zeiten aus anderen Erdteilen erinnert, auch Europa. Und da muss man, glaube ich, ganz genau hingucken, was sich da tut, weil das eine große Bedrohung für die amerikanische Demokratie ist.
Ganz genau hinschauen. Genau zu diesem Thema haben wir das hier im Podcast auch schon mal gemacht. Bastian, mit dir und mit dem Ökonomen Rudi Bachmann unter anderem, empfehle ich nochmal, steht auch bei uns auf der Website, wo man den Podcast anhören kann. Damit sind wir am Ende angelangt. Bastian, wann fliegst du zurück nach Washington?
Ende Juli, also 27.28.
Also bist noch ein bisschen hier und bis dahin wirst du aber trotzdem natürlich über Amerika berichten, dann eben von dem Schreibtisch in Deutschland aus. Wir sind am Ende dieses Podcasts Tagesanbruch Amerika Update angekommen. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen beiden Gästen. Vielen Dank an den ZDF-Studioleiter in Washington, Elmar Tevesen.
Danke auch, alles Gute.
Und an Bastian Brauns, den USA-Korrespondenten von T-Online, derzeit in Deutschland.
Danke, ciao.
Und bei Nicolas Lindgen bedanke ich mich herzlich für die Produktion. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, unser Gespräch gefallen hat, abonnieren Sie den Tagesanbruch-Podcast auf Spotify oder in der Apple-App. Wenn Sie Fragen haben, schreiben Sie uns eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Der nächste Tagesanbruch kommt am Montag von unserer Reporterin Annika Leister. Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.